Also es ist jetzt nicht die eigentliche Predigt, aber jetzt haben zwei Leute die gleiche Bibelstelle heute gelesen, deswegen sollen wir das vorlesen, denke ich. Und ja, ne, das war. Und dann predigt vielleicht Helmut. Mal gucken. Also, das ist in Matthäus ist das. 20. Genau, das ist so eine. Ja, schauen wir mal. Wir lesen das an. 20, 1 bis 16. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für einen Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Ja, also der ging hin, traf Leute, die da arbeiten, hat mit denen verhandelt, wie viel sie jetzt dafür kriegen. Das war ein Denar und dann sind sie arbeiten gegangen. Das war sehr, sehr früh am Morgen. Genau. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin, wiederum ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde tat er dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg und das, was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst, bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Dann empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. Und wie wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das ist ein Wort, denke ich, das nicht so die erfreut, die die Ersten sind, und wiederum aber die erfreuen kann, die Leute, die die Letzten sind, oder die dazukommen, oder wenn ich das jetzt auf uns als Gemeinde übertrage, ne, die Jesus, die jetzt dazukommen, die später dazukommen, die nicht von Anfang an dabei waren und so, was passiert? Gott will uns allen gleich begegnen und Gott will uns alle gleich belohnen, dafür, dass wir unser Leben geben und dass wir uns in seinen Dienst stellen. Ja, und bei etwas, was passieren wird, Gott tut es. Warum hat Gott, der Mensch würde sagen, okay, ich will eigentlich jeden gleich bezahlen, aber ich will ja die anderen nicht verletzen. Ne? Dann gebe ich denen zuerst das Geld und dann sollen die das ja nicht, bloß nicht wissen. Die anderen, dann, das wäre ja auch nett. Jeder hätte einen Denar und wir hätten keinen Konflikt. Richtig? Aber was Gott macht, der macht das öffentlich. Und was macht er damit? Der prüft unser Herz. Der zeigt uns unser Herz. Wo wir stehen, was Jesus macht. Das ist etwas, ich glaube, dass vielleicht nächster Zeitpunkt, ich weiß nicht, warum der Heilige Geist mir das gegeben hat und Helmut dann auch nochmal, das hat jetzt nicht unbedingt, die ist nicht die Predigt, aber um der Heilige Geist zu beiden mit dieser Schriftstelle redet, es kann passieren, dass Leute kommen werden und dass Gott sie genauso belohnt wird wie Leute, die lange da sind und vielleicht sogar noch vor dem belohnt wird oder dass Gott das schon vielleicht tut. Und warum tut er das? Weil er uns unsere Herzen zeigen möchte. Weil er jeden Neid, jede Eifersucht, all das, was in uns drin steckt, wir müssen das sehen. Gott sieht das alles. Gott sieht all den Hass und all die Ablehnung und alles, was ich vielleicht in meinem Leben noch habe, aber ich sehe das nicht. Ich denke, ich bin ein Held, ist alles okay, ich habe einigermaßen viel Jesus, sowas halt. Das ist Paul, weil mein Weg ist ja richtig. Gott sieht aber das ganz anders. Und dann tut er Dinge, lässt er Dinge geschehen, wie so ein ungerechtes Bezahlsystem aus meinen Augen oder aus den Augen dieser Welt. Und dann passiert etwas, dann manifestiert sich etwas in meinem Leben. Und dann kommt so etwas raus, was schon lange dauert. Und genauso, ich glaube, dass Gott das in nächster Zeit Dinge in unserer Gemeinde vielleicht tun wird, ob das jetzt so ein Prinzip sein wird, dass er Leute belohnen wird, die vielleicht jetzt ein paar Wochen da sind oder was noch immer, oder ob das andere Dinge geschehen werden, wo sich dann Dinge in unseren Herzen zeigen werden. Ja, und dann kommt es nochmal auf unsere Reaktion an. Ja, dann kommt es wirklich auf unsere Reaktion an, wie wir damit umgehen. Als wir damals in der SND anfingen und als ich anfing mit Jesus zu leben, so habe ich gesagt, als ich geschnallt habe, dass Jesus alles ist und dass Jesus das christliche Leben ist, und als ich verstanden habe, ich muss komplett, es geht nicht um mich, habe ich gedacht, Gott, das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt und das müssen alle haben. Und was Jesus zu mir gesagt hat, Paul, ich habe viele vor dir das erzählt. Und viele haben damit angefangen. Aber die Frage ist, wie gehen wir weiter und wie verhalten wir uns und wie reagieren wir, wenn Gott etwas tut, wo Dinge in uns offenbar werden. Er hat mir sogar Leiter und Pastoren gezeigt. Er hat gesagt, ich habe das denen auch gegeben. Und Gott prüft unser Herz damit. Was wollen wir oder was ist wirklich uns wichtig? Sind wir bereit? Ist unsere Herzenshaltung so, dass wir uns genauso mit jemandem freuen, der eine Stunde nur arbeitet und genau den gleichen Lohn kriegt? Oder finden wir das ungerecht? Und da zeigt es einfach, dass wir eigentlich Gott nicht so kennen, wie Gott ist. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten. Das ist genau das Gleiche, was Jesus sagt. Schaut euch die Kinder an. Werdet wie die Kinder. Ich will uns ermutigen und ermahnen, dass wir auf unser Herz prüfen und dass, wenn solche Prüfungen kommen, dass wir uns freuen und sagen, okay, Jesus, und wenn sich Dinge dann in uns sichtbar werden, dass wir die einfach bekennen, an Gottes Thron bringen und Gott wird uns vergeben. Und nicht ein murriges Herz haben. Ja. Genau. Amen.
Im Alten Testament steht, dass der Dienst der Priester in der Stiftshütte ohne Schweiß geschehen soll. Wir haben uns schon alle versündigt hier. Deswegen sollen die auch extra luftige, leinerne Gewänder tragen, damit sie nicht schwitzen, weil Schweiß steht eigentlich für eigene Anstrengung. Aber gut, das finde ich gut. Das ist eins der wenigen alttestamentlichen Gebote, das ich gut finde. Naja, also nur für den Fall, dass ihr mich richtet, dass ich mit kurzer Hose und Flipflops hier stehe, ohne Schweiß. Okay, Paul hat mich hier so nach vorne zitiert und ich glaube, ich habe drei oder zwei Gedanken, die überhaupt nicht zusammenhängen, und Leute, die mich kennen, die wissen, dass mir das nichts ausmacht. Wollt ihr diesen Vers verstehen? Viele sind berufen, weniger auserwählt. Soll ich euch den mal erklären? Okay. Offenbarung 17, Vers 14. 17 Vers, lesen wir ab Vers 13. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das sind die Bösen. Vers 14. Diese, also die Bösen, werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm, mit dem Lamm, mit Jesus, sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. In manchen Übersetzungen steht Gläubigen, Treuen. Ja, dasselbe Wort. Mit dem Lamm sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. Und das sind drei Arten von, oder drei Stufen, sage ich mal, also, die wir bei Gott haben können. Oder drei Schubladen, in denen wir stecken können. Berufen, auserwählt und treu. Ja. Es gibt da sehr viele Beispiele in der Bibel. Wenn man das einmal durchschaut hat, gibt es unzählige Beispiele in der Bibel dafür. Ja. Einmal, Gott sagt hier, viele sind berufen. Gott ruft sehr viele Menschen. In Timotheus, glaube ich, steht, dass Gott nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht, und er möchte, dass jeder Mensch Raum zur Buße findet. Das ist der Ruf Gottes. Ja? Und ich bin mir absolut sicher, dass wenn wir irgendwann mal vor Jesus stehen und dieses Leben hier auf der Erde vorbei ist, dann werden wir erkennen müssen, ob wir wollen oder nicht, aber wir werden es einsehen, dass Jesus alles versucht hat, um unser Herz zu gewinnen. Und dass er uns versucht hat, uns zu locken. Ja? Das Problem ist, dass wir nicht wollen. Und dass wir sein Locken und sein Werben um uns nicht wahrhaben wollen. Oder dass wir so abgelenkt sind von anderen Dingen, dass wir das nicht sehen. Ja? Aber Gott hat sehr viele Berufe. Aber dass wir berufen sind, das heißt noch nicht viel. Zum Beispiel heißt es in 1. Petrus 1, Vers 10, bemüht euch, eure Berufung festzumachen. Mhm. Kann also sein, dass die Berufung noch nichts Festes ist. Ja? Bemüht euch, die festzumachen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel für diese drei Stufen ist Mose. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Mose relativ früh schon wusste, dass er von Gott dazu berufen ist, der Befreier vom Volk Israel zu sein. Das wusste Mose. Und aus diesem Grund hat Mose dann auch die Eigeninitiative ergriffen und den Ägypter da gekillt. Und das ganze Ding geht schief. Ja, er hat auch nicht so sehr Gott gefragt, wie er das machen soll, aber er hat einfach versucht und das hat nicht geklappt. Und er musste in die Wüste. Und 40 Jahre da rumgammeln, und die Schafe von seinem Schwiegerpapa zu hüten. Das ist besonders spannend. Ne? 40 Jahre in der Wüste rumgammeln. 40 Jahre. Ne? Und ganz ehrlich, ich habe viele Pastoren, oder zumindest einen Pastoren und viele andere Leute, sagen, hören, Herr Mose, hätte er es mal früher kapiert, dann hätte er sich die 40 Jahre gespart oder so, dann hätte das alles schneller gehen können. Ich glaube, das ist absoluter Blödsinn. Ich glaube, dass es ist bei jedem Menschen wahrscheinlich unterschiedlich, die Zeit, die Gott ihn durch die Wüste führt, oder wo, da muss ein Zerbruch stattfinden. Ja. Glaubt mir, wenn ihr 40 Jahre lang in der Wüste Schafe hütet, und eigentlich habt ihr im Hinterkopf, naja, ich bin doch von Gott berufen, dieses Volk hier rauszuholen, und 40 Jahre lang gammelt ihr da rum, und am Ende war er 80. Ich glaube, dann sind alle eure Hoffnungen gestorben, dass ihr noch irgendwas reißen werdet. Ja. Und bei manchen sterben die Hoffnung vielleicht schon nach 20 Jahren. Bei Mose sind sie erst nach 40 Jahren gestorben. Und dann kommt Gott. Also jetzt, wo du glaubst, ist es absolut unmöglich. Jetzt können wir endlich anfangen. Ja, und auf diesen Prozess wartet Gott. Und solange wir, solange unsere Seele, unser Innenleben so total hibbelig und solange wir geistliches ADHS haben und ständig irgendwas machen müssen, ja, und ständig irgendwie Gott helfen wollen, so, wird Gott nicht sehr viel mit uns machen. Ja, weil dann ist das eher so, wir wollen Gott überreden. Gott, ich gehe jetzt mal Traktate verteilen, kannst du das bitte nicht segeln? Kannst du das bitte nicht mal gut finden? So, Gott sagt so, nein, ich wollte eigentlich nicht, dass du jetzt Traktate verteilst. So, ne? Also dann versuchen wir Gott eigentlich zu benutzen und vorzuschreiben, was er zu tun hat und was er bei uns zu segnen hat. Und das ist ziemlich uncool in Gottes Augen. Ja. Okay. Aber das ist der. Mose wusste, dass er einen Ruf hatte. Und da passiert aber etwas. Mose war 40 Jahre lang in der Wüste und er latscht dann durch die. Oh, ich habe gerade den. Wie heißt das denn? Den Hinterteil der Wüste. Ich habe gerade nur die englische Übersetzung. The background of the desert. Irgendwie so ein ganz abgelegener Teil von der Wüste. Nicht die normale Wüste, wo wir schauen, ein ganz abgelegener Teil steht in der Bibel. Und da sieht er halt diesen Busch brennen. Und wir schlagen das nochmal auf, damit ihr das genau erkennt. Weil in dem Moment, wo der Busch brennt und wo Mose den sieht, da passieren ein paar Sachen. Und die sind wichtig. Und dadurch kommt Mose sozusagen in die nächste Kategorie. Das ist irgendwo im 2. Mose am Anfang. 2. Mose 3. In der deutschen Bibel steht, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus. Und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Okay. So, da Mose ist da und da passiert etwas, was nicht normal ist. Und dann steht hier, haben wir gerade gelesen, als er hinsah. Er guckt so er sieht das irgendwie beiläufig. Da ist etwas, was nicht normal ist. Und dann in Vers 3 kommt der Schlüsselvers. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum dieser Dornbusch nicht verbrennt. So, Mose war, weiß ich nicht, wie viele Meter davon entfernt, aber er trifft innerlich diesen Entschluss, ich gucke mir das jetzt mal an. Ja, ich will dann näher hingehen, ich will die Sache untersuchen. Und dann passiert in Vers 4, sagt dann Gott, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu. So, wenn Mose niemals diesen Entschluss getroffen hätte, ich gehe jetzt und gucke mir die Sache genauer an, dann hätte Gott wahrscheinlich nichts zu ihm gesprochen. Versteht ihr das? So, Gott macht etwas in dem Leben von Mose, ja, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Gott zwingt sich uns niemals auf. Niemals, 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 niemals. Weil er möchte uns gewinnen. Er möchte uns, dass wir ihm freiwillig folgen. Ja? Keiner von euch hat seine Ehefrau oder seine Freundin eine Pistole an den Kopf gehalten, du liebst mich jetzt. Und so schießt dich. So, ja? So, das macht Gott auch nicht. Das ist ziemlich krank. Daraus kann nie Liebe entstehen. Aus Zwang kann nie echte Liebe und Freiwilligkeit entstehen. So, deswegen wird Gott sich uns niemals aufzwingen. Niemals. Aber er versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwie. Und er hat Moses Aufmerksamkeit bekommen und dann wartet Gott auf unsere Reaktion. Wie reagieren wir darauf? Und Mose sagt, okay, ich gucke mir das jetzt genauer an. Und erst als Mose hinzutrat, steht hier in der Bibel geschrieben. Ja? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat. Vorher nicht. Mose hätte sich das von Weitem angucken können. Feuer, bisschen, der Wüste ist sowieso schon heiß, Feuer, ach nee, bisschen gefährlich oder so, oder kein Bock. Ja, hätte alles, okay, dann wäre Mose wahrscheinlich in der Wüste verreckt, wenn er nicht hinzugetreten wäre. Aber Mose beschließt, ich gucke mir das genauer an, und als Gott das sieht, dass Mose auf sein Rufen, auf seine Berufung reagiert, da passiert etwas. Gott fängt an zu sprechen, ja, und die ganze Geschichte nimmt Fahrt auf. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo Mose von seine Berufung festgemacht hat. Wo Gott ihn wirklich auserwählt hat. Wo er nicht nur einfach berufen, bis hierhin war er berufen, der Befreier Israels zu sein. So lesen wir es im Hebräerbrief. Aber ab hier ist Gott gekommen und hat ihn dazu bestimmt. So, du bist der Mann. Ich bin herabgekommen, du wirst zum Pharao gehen. Nein, werde ich nicht. Doch, ich bin herabgekommen, du wirst zum Pharao gehen. Ja? Gott ist sehr deutlich hier. Gott sagt, ich habe dich auserwählt. Ja? Mose weigert sich. Mose sagt, nee, kein Bock. Und Gott sagt, doch, du machst das. Also hier ist der Punkt, wo Gott ihn erwählt. Wo Gott ihn für eine ganz bestimmte, konkrete Aufgabe oder für seine wirkliche Berufung erwählt. Und du machst das jetzt. Hier kriegt er den Auftrag. Ja? Er ist jetzt 80 Jahre alt, übrigens. Ja? Und die meisten unserer jungen Leute glauben ja, dass diese Erwählung nach 3 Jahren Bibelschule kommt. Ist nicht so. Es sei denn, ihr seid super geistlich oder so. Aber nein. Ja. Erst wenn ihr wirklich innerlich alle Eigeninitiative und alle Hoffnung, dass ihr die tollen Typen seid, wenn ihr das verloren habt, dann seid ihr bereit. Erst bereit für Gott, vorher nicht. Und hier ist der Punkt, wo Gott Mose sich auswählt. Und Gott macht es Mose sehr deutlich. Ja? So, ich habe dich jetzt ausgewählt und du gehst jetzt. Okay. Und dann geht Mose. Ja? Und macht das Ganze. Und in Hebräer 3, Vers 5 lesen wir, Mose ist nicht nur einfach losgegangen und hat jetzt ein paar Wunder gemacht und hat das Volk da irgendwie mit Ach und Krach aus der Wüste rausgeführt. Ja? Und dann hat er gesagt, ach Gott, das Ganze nervt mich, dieses Volk, das geht mir voll auf den Keks, die wollen mich ständig umbringen, die finden dich auch doof, warum machen wir das Ganze eigentlich, das lohnt sich nicht, komm, lass uns das knicken. Und Gott ködert Mose ja einmal so. Ne? Gott macht, als das Volk wieder zum, weiß ich wie vielen Male, durchdreht und rebelliert gegen Gott, da sagt Gott, okay Mose, komm, wir killen das Volk und ich fange mit dir von vorne an. Und Gott macht Mose so ein Angebot. Und Mose sagt, no way, gibt's nicht, Gott. Wenn du das machst, dann werden alle über dich lästern und die ganzen Ägypter und alle werden sagen, guck mal Gott, du hast es nicht geschafft, das Volk rauszukriegen und du wirst keine Ehre kriegen. Mose lehnt dieses Angebot von Gott ab. Und ich glaube, das war die einzig richtige Entscheidung, die es angeht. Das war ein Test von Gott. Gott hat Mose wieder geprüft, ob Mose auch wirklich treu ist in seiner Berufung. Und in Hebräer 3, Vers 5 lesen wir, Mose aber war treu in allem. Ja, das sind die drei Schubladen oder Stufen oder Kategorien. Berufen, erwählt und treu. Und die Leute, die berufen, erwählt und treu sind, das sind die, die mit dem Lamm kommen und den Antichristen und all die anderen platt machen werden, sagt die Bibel. Das sind die. Ja. Mose war treu in allem. Hebräer 3, Vers 5. Jeder Schüler weiß, dass er sich erst was darauf einbilden kann, dass er am Gymnasium oder sonst wo ist, wenn er den Test besteht. Oder, dass er sich erst was darauf einbilden kann, dass er in irgendeinem Fach was kann, wenn er die Klausuren alle schreibt und schafft. Oder im Studium. Ja, so, jeder Schüler weiß das. Aber anscheinend, jeder Mensch weiß das. So, ich muss irgendwie durch eine Prüfung durch. Wenn wir irgendwas studieren, wir wissen, wir müssen am Ende durch eine Prüfung durch. Und erst wenn wir diese Prüfung bestanden haben, dann können wir uns was darauf einbilden. Ja, dann haben wir dieses Papier, was sagt, dass wir irgendwas gelernt haben. Und interessanterweise im Christsein denken viele, dass wir Gott irgendwie übers Ohr hauen können. Dass wir Gott so ein paar Versprechungen machen, so am Anfang unseres gemeinsamen Lebens. Ne? Ja, Jesus, ich bekehre mich jetzt, ich werde dir immer dienen und so. Und dann, ach komm, hat keinen Bock. Ne? Aber Gott, das ist nicht so. Gott wird uns genauso prüfen. Ja, wir sehen das im Volk Israel, bei Mose, bei David, wir sehen das überall. Gott prüft ständig. Und es gibt im christlichen Leben auch Tests und Klausuren und Prüfungen. Wir sehen ein bisschen anders aus. Ja? Aber Gott macht sowas. Und Gott wird uns prüfen, ob wir treu sind. Ob wir treu sind. In Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer im Kleinsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein, wer im Kleinsten ungerecht ist, wird auch im Großen ungerecht sein. Ja. Und ein Vers dazu noch ist Jesaja 48, Vers 10, da heißt es, siehe, ich habe auf dich geläutert, doch nicht wie mit Silber, ich habe dich erwählt im Schmelzofen des Elends. Aha, so Gott erwählt uns also nicht auf der Bibelschule, sondern im Schmelzofen des Elends. Ja. Und wenn du spürst, dass eine Berufung auf deinem Leben ist, ja, wenn du das irgendwie merkst, Gott beruft mich zu diesem oder zu jener Sache, ja, wenn es irgendwas gibt, was dich besonders so flasht, ja, irgendeine Sache, okay, dann bist du wahrscheinlich berufen. Aber darauf brauchst du dir gar nichts einbilden, weil das sind sehr viele. Ja. Du musst dann gucken. Deine Berufung musst du irgendwie festmachen. Deine Berufung und Erwählung musst du festmachen. 1. Petrus 1, Vers 10. Ja. Du musst das irgendwie festmachen. Gott muss zu dir kommen, so wie er zu Mose kam. Und dich beauftragen. Und das geschieht in der Wüste oder im Schmelzofen des Elends. Ja, das geschieht in irgendwelchen widerlichen Lebensumständen meistens, wo Gott unser Herzen dann prüft und guckt, wie reagieren wir darauf. Ja, sind wir bereit, uns die Sache genauer anzuschauen? Sind irgendein Mist passiert, irgendwelche Leute veräppeln uns oder behandeln uns so, wie das total uncool ist, und wie reagieren wir dann darauf? Ja? Wie viele Leute haben den König David schlecht behandelt? Seine Familie, ne? Die haben ihn noch nicht mal geholt, als der Prophet kam. Also seine Eltern haben nichts in dem Kerl gesehen. Der Prophet kommt und der hat das angekündigt, dass er kommt, und die holen ihn gar nicht erst. Ah, der wird's eh nicht. Der wird's eh nicht. Okay, das ist ziemlich böse, wenn Eltern sowas mit ihren Kindern machen. Und es hinterlässt immer Wunden, wenn Eltern sowas mit ihren Kindern machen. Das war nicht cool von Davids Papa, überhaupt nicht. Ja. So, dann seine Brüder. Davids Vater schickt David mit Proviant zu seinen Brüdern, um ihm das Leben an der Front ein bisschen einfacher zu machen. Die machen sich die ganze Zeit über lustig und verspotten. Nicht sehr cool. Wieder Leute aus seinem engsten Umfeld, die nicht cool zu ihm waren, ja, die ihn verwundet haben. Dann der König Saul. David hat den König wirklich geliebt, hat den König wirklich gemocht. Der will ihn umbringen. Auch nicht cool. Dann seine eigenen Leute. David versteckt sich mit seiner Bande und die machen immer irgendwelche Überfälle auf irgendwelche Heiden da. Und irgendwann rächen sich die Heiden und klauen die ganzen Kinder und Frauen. Und Davids engste Freunde wollen ihn umbringen. Auch nicht cool. Ja. Also David, der hat wirklich keine guten Umstände. Ein Mann Gottes, das ist keine guten Umstände, wirklich so ein großer Mann zu werden. Ja. Und David hat, aber das ist genau Gottes Schule. Ja. Und David war niemals, hat er sich an den Leuten gerecht. Er hat sich nicht an König Saul gerecht. Er hat sich nicht an seinen engsten Freunden gerecht. Er hat sich nicht an seinen Brüdern gerecht. Er hat sich nicht an seinen Vater. Nachher, als er von König Saul fliehen musste, in der Wüste da, dann hat er seine ganze Familie zu sich geholt, beziehungsweise hat, ich glaube, in Edom oder irgendein König da einen Deal gemacht, dass seine Familie da Exil kriegt, weil er wusste, dass König Saul sich die schnappen kann und ihn damit erpressen kann. Er hat seine ganze Familie nachher das Leben gerettet, obwohl die alle Asi zu ihm waren. Ja. So, David hat es ihnen nicht übel genommen. David hat sich bis zu, weder seinen Brüdern noch seinen Eltern, David hat dem König Saul, hat sich geweigert, sich an König Saul zu rechnen, mehrere Male. Da gibt es die zwei dramatischen Geschichten, wo er in der Höhle die Chance hat, König Saul umzulegen, und er macht es nicht. Ne? David hat sich geweigert. Und David hat sich geweigert, sich bei seinen eigenen Leuten zu rechnen. Diese Leute, die ihn da umbringen wollten, später am Ende seines Lebens werden die Bibel als die Helden auferzählt. Das waren alles irgendwelche besonderen Typen nachher geworden. Und vorher waren das, es steht, verbitterte Männer, die in Schulden waren und sonst allerlei Stress verursacht haben. Das war nicht die Creme de la Creme, mit dem David da rumhing. Okay, das ist ein Beispiel für Gottes Prüfungen und für den Schmelzofen des Elends, wo Gott uns erwählt und wo Gott guckt, wie entscheidet sich denn unser Herz. Und das ist, wo Gott dann sieht, ob wir wirklich treu sind oder nicht. Okay, so viel zu dem Vers. Viele sind berufen. Ja, Gott beruft wirklich viele zu allen möglichen Diensten und Werken. Aber wenige sind wirklich da, die das wirklich festmachen. Die das wirklich durchziehen mit Jesus. Das sind wenige. Ja, weil die meisten, sobald die Umstände ein bisschen gegen sie sind, sobald sie in den Schmelzofen des Elends kommen, wo Gott sie erwählen möchte, haben die keinen Bock mehr auf Jesus, sind sauer auf Gott, dass Gott sowas zulässt, weil Gott lässt es ja zu. Ja. Gott hat all die blöden Leute in Davids Leben zugelassen, weil der Teufel ist ja nicht stärker als Gott. Gut. Dann muss Gott um Erlaubnis fragen. Wir sehen das in Hiob. Gott hat all die schlimmen Leute in Davids Leben zugelassen. Ja, und selbst später hat Gott noch ein paar Mal solche Prüfungen mit David gemacht. Und Gott lässt all die doofen Lehrer, die du in deiner Schulzeit hast, zu. Ja, du kannst Gott die Schuld dafür geben, wenn du möchtest. Er hat es zugelassen. All deine doofen Klassenkameraden, Gott hat das zugelassen. All die doofen Schüler, die du als Lehrer hast, hat Gott auch zugelassen. All die doofen Angestellten, die du hast, hat Gott zugelassen. All die doofen Chefs, die du hast, hat Gott auch zugelassen. So, du kannst entweder die Schuld auf Gott schieben und dann ist das, wenn du das darin bleibst, ist es für dich gelaufen mit der Erwählung. Ja? Du wirst wahrscheinlich nie in deine Berufung reinkommen, weil du beschwerst dich über deine Situation und so weiter. Oder du kannst sagen, okay, Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du sowas mit mir? Du willst doch nur mein Bestes. Warum machst du das? Willst du mein Herz prüfen? Was ist in mir? Wie reagiert mein Herz auf diese Leute? Kommt da Hass raus? Kommt da Ärger raus? Ist da Verbitterung? Ja? Und wenn du merkst, da sind solche Dinge, was sehr wahrscheinlich ist, was zu 100% eintreffen wird, dann was machst du dann mit diesem Dreck in deinem Herzen? Was passiert dann? Ja? Du merkst, da sind Dinge im Herzen, die immer wieder möchtest. Du hast so zwischendurch mal doch so heimlich den Gedanken, den eine auszuwischen. So, okay, was macht man damit? Ja? Wenn du dann in diese Richtung gehst und irgendwie so etwas zu Gott sagst, Gott, ich will dir vergeben, wie kriege ich das weg? Wie kann ich davon sauber werden? Okay, das ist die richtige Richtung. Ja? Dann bist du nicht mehr weit von der Erwählung entfernt. Wenn du ein Verlangen nach Reinigung hast. Aber wenn du die Schuld auf andere schiebst und, nee, vergiss es. Dann bist du einer von den vielen Berufenen, die aber ihre Erwählung nie festmachen. Okay, Das ist, glaube ich, so viel zu diesem Vers zu sagen. Ja. David, okay, um das noch vollständig zu machen, ich habe Mose als Beispiel genommen. David ist genauso ein gutes Beispiel. Ne? David wurde zuerst berufen. Der Prophet kommt zu ihm und sagt, du bist der König. Aha, interessant. Okay, ich gehe mal wieder schaffen. Ja, das ist, was David am nächsten Tag gemacht hat. Wir lesen nicht, dass David zu König Saul gesagt hat, der Prophet Saul hat mich gesagt, zu König, kannst du mir bitte Platz machen hier? So, ja, weiß nicht, wie alt war David damals? Ja, 14, 15, 16, aber auf jeden Fall scheint ein Teenie gewesen zu sein oder so. Wissen wir nicht genau. Ja. David wurde berufen, König zu sein. Und dann ging er am nächsten Tag wieder Schafe hüten. Ja. Und er war da treu in dem Schafe hüten. Okay, dann passiert etwas. Irgendwann eines Tages, viele Tage nach seiner Salbung zum König, ruft der Papa den David von der Schafsweide, und die Schafsweide war übrigens nicht im der Garten vom Haus oder so, ja, weil die hatten meistens, die mussten die Schafe mit den Schafen immer weiterziehen, das heißt, er war irgendwo unterwegs, ne, eine Weide abgefressen und wurde zur nächsten gezogen und so weiter. Manchmal war das ganz schön weit weg, ne, bei den manchen Geschichten der Bibel sieht man das, dass die manchmal ganz schön weit wegziehen mussten, bis sie da irgendwas Grünes gefunden haben. Irgendwann kommt Papa und sagt, du David, kannst du nicht mal gucken, wie es meinen Söhnen da an der Front geht? Oh, okay. David geht, bringt Goliath um, kommt zurück, ist der große Held. Ja. Und dann dient er am Hof von Saul, er macht so ein bisschen Karriere. Sieht alles ganz gut aus. Oh, vielleicht kommt ja jetzt meine Erwählung, vielleicht nimmt meine Berufung jetzt irgendwie Gestalt. Ich bin ja berufen, König zu sein. Immerhin bin ich jetzt schon am Königshof gelandet. Ne? Was? Ah ja, genau. Er heiratet sogar die Königstochter. Das ist auch ein guter Move, um König zu sein. Vielleicht hat der Teufel ihm auch den Gedanken eingegeben, bring doch bitte Jonathan um. Oder hat der König keine Thronfolger mehr? Vielleicht auch. Aber wissen wir nicht. Ja, aber im Äußeren sieht das so aus, als ob er dem Ziel immer näher kommt, aber dann passiert etwas, König Saul will ihn umbringen. Und er muss irgendwann fliehen und muss da abhauen. Und König Saul ist voller Neid. Ja, weil die singen, Saul hat 1000 geschlagen und David 10.000 geschlagen. Und dann war auch so eine der Prüfungen von Gott, die Gott zugelassen hat. Und Saul besteht diese Prüfung aber bei sowas von gar nicht. Er blickte mit bösem Auge auf David und ein böser Geist von Gott kam in Saul. Oder kam auf Saul, steht geschrieben. Okay. Anstatt dass Saul, ja, das war auch so ein brennender Busch im Leben von Saul. Die Frauen singen da, David und Saul haben Fans und die singen so, David hat 10.000, Saul hat 1.000 und Saul, dieses Singen, ja, warum lässt Gott das zu? Ja klar, warum lässt Gott sowas zu? Damit Saul merkt, hey, da in deinem Herzen ist was du nicht weißt, das ist Neid. Neid und Eifersucht ist in deinem Herzen. So, und anstatt dass Saul damit mit dem Schmutz und dem Dreck in seinem Herzen aufräumt, geht er in die andere Richtung, entscheidet sich dafür, neidisch und eifersüchtig zu sein und das mit Gewalt irgendwie zu erledigen, David zu töten. Ja, Gott gibt ihm, was er sich gewünscht hat. Ein böser Geist kommt auf ihn, der ihn auch bis zum Ende seines Lebens nie wieder verlassen hat. Und so, das war es dann mit Saul. Okay, aber David komplett weg. Und später erst, irgendwann ist Saul tot. Irgendwann kommt dieser Bote zu David und sagt, du, dein Feind ist gestorben. Okay. David freut sich überhaupt nicht. David macht gar nichts. David geht irgendwie nicht. Irgendwann kommen die Leute und sagen, okay, wir wollen, dass du unser König bist. Über Juda. Nur über Juda. Nicht über ganz Israel. David wird zum zweiten Mal gesalbt. Er wird König über Juda. Und das ist das erste Mal, wo sich die Berufung, ja, wo die festgemacht wird, wo er sozusagen erwählt wird. Und 7 Jahre später erst wird er zum König von ganz Israel gesalbt. David wurde 3-mal gesalbt. Und von David wird in der Bibel auch gesagt, dass er treu war und den ganzen Willen Gottes getan hat. Josef ist ein weiteres Beispiel für diese drei Zustände. Berufen, Josef hat von Anfang an diese Vision gehabt, ja, dass seine Familie vor ihm niederfallen wird, dass er eine sehr hohe Position haben wird. Von Anfang an hat Gott ihm diesen Traum gegeben. das hat ihm nur Ärger eingebracht. Aber er hat das nicht verleugnet, er hat dazu gestanden, es hat ihm nur Ärger gemacht. Das hat letzten Endes dazu geführt, seine Familie wollte, seine Brüder wollten ihn töten. Irgendwann ist er als Sklave und im Gefängnis gelandet. Das ist der Schmelzofen des Elends, wo Gott auf unser Herz guckt und wir unsere Erwählung festmacht. Okay. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wenige machen diese Berufung fest, wenige gehen den nächsten Schritt. Und wahrscheinlich sind noch weniger wirklich treu bis zum Ende. Ja? Weil bei Gott zählt das Ende. Bei Gott zählt nicht, wie der Anfang ist. Hier irgendwo in Matthäus auf den Seiten, Matthäus 21, da steht dieses Beispiel. Da sagt Jesus, was meint ihr aber? Ein Mensch hat zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der beantwortete und sprach, nö, kein Bock. Danach aber reute es ihm und er ging doch. Und er ging zum zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe her, ja, Amen, Halleluja. Und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Ups. Die Zöllner und die Huren, das sind die Leute, die sagen, nö, kein Bock, ich will mein Leben leben, ich will sündigen. Ich will all den Scheiß ausprobieren, den man so ausprobieren kann. Ja? Ich will das alles haben, dieses Leben. Das ist, wie sie sagen, ich will nicht. Ich will nicht Gott folgen. Und dann machen sie all das und irgendwann kommen sie zu sich und sagen, okay, nee, ist uncool. Wie der verlorene Sohn, und er kam zu sich selbst und sagte bei sich selbst, die Tage mit meinem Vater haben es viel besser als ich und ich muss hier Schweinefutter fressen. So, und dann geht er zurück, tut Buße und der Vater hat schon auf ihn gewartet und überhaupt kein Problem. Und Jesus sagt, solche Leute haben es einfach, zu ihm zu kommen. Das ist einfach. Und es kommt bei Jesus tatsächlich, wir dürfen uns da keine falschen Illusionen machen, es kommt tatsächlich darauf an, ob wir seinen Willen tun oder nicht, ob wir ihm gehorchen oder nicht letzten Endes. Es kommt nicht darauf an, ob wir in dieser oder jener Kirche sitzen. Es kommt nicht darauf an, ob wir die richtige Lehre haben. Es kommt tatsächlich darauf an, ob wir seinen Willen tun oder nicht, letzten Endes. So, da gibt es tausende von Schriftstellen. Jesus selber sagt, Markus ist das, das ist überall eigentlich, also in allen Evangelien zu finden. Jesus sagt, dass sein Vater einem jeden nach seinen Werken vergelten wird. Und das ist das komplette Evangelium von Jesus, wenn ihr das mal durchguckt. Wollen wir das mal machen? Bei Jesus kommt es tatsächlich darauf an, dass wir treu sind. Und es kommt auf das Ende an, nicht auf den Anfang. Das ist wirklich so. Als Johannes der Täufer auftaucht, ne, fängt er an zu predigen. Tut Buße und seht zu, dass ihr der Buße würdige Früchte bringt. Lukas 3 steht das. So, weil heute haben wir ein Evangelium und das sagt, solange du nur mit deinem Verstand den richtigen Lehren zustimmst, ist alles in Ordnung und du wirst irgendwie durchkommen. Weil Jesus hat das nie gelehrt, sowas. Jesus hat gesagt, wenn du wirklich an mich glaubst, wenn du einen echten Glauben an mich hast, dann wird sich dein Leben radikal verändern. Und du wirst deine Feinde lieben und du wirst dich total verändern. Und wenn du dich nicht total veränderst, dann veräppelst du dich nur selbst. Ja. In Lukas 3, da steht, also in Lukas 3, Johannes der Täufer tauft all die Leute und da kommt eine Riesenmenge. Da waren sehr viele Huren und Zöllner und andere asoziale Leute, die nicht besonders angesehen waren und wo jeder wusste, oh, das sind die Bösen. Und dann kamen aber auch die ganzen Frommen, die Pharisäer. Und Johannes sieht das, der sieht diese ganze Volksmenge, die da vor ihm steht. Und er sieht, das sind Leute, die wissen, dass sie fertig sind und dass sie voller Sünde sind, und da sind auch Leute, die denken, dass sie die Geilsten sind. Also ich gehe jeden Tag in die Kirche und wir singen im Chor und wir beten und wir fasten und wir lesen die Schriften so oft und so. Ja? Und er sieht all diese Volksmenge. Und dann Lukas 3, Vers 7. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut! Auf Deutsch: Ihr Kinder des Teufels, ihr Nachkommen von der Schlange. Was bedeutet das? Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Wer hat euch verraten, dass ihr hierhin zu mir kommen könnt und getauft werden könnt und Buße tun könnt und dann Frieden mit Gott habt? Wer hat euch das verraten? Wer hat euch gesagt, dass ihr durch diese Taufe oder durch das, was ich hier mache, dem Zorn Gottes entkommen könnt? Gott ist zornig auf euch. Wer hat euch gesagt, dass ihr hier zu mir kommen könnt und dann ist alles okay? Ja, vielleicht denkt ihr das so. So, das redet Johannes der Täufer zu ihm. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. So, okay, ihr könnt euch hier alle von mir nass machen lassen, sagt Johannes der Täufer. Ihr könnt hier alle unter das Wasser gehen. Aber wenn euer Leben sich nicht dadurch ändert, wenn eure Buße nicht von Herzen ist, nicht echt ist, wenn euer Leben nicht tatsächlich auf einmal ein anderes Leben ist als vorher, was dann? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Da muss tatsächlich, ja, ihr tut die Buße, ihr sagt, ich bereue mein Leben. Okay, wenn das wirklich echt ist und von Gott gewirkt ist, dann wird das dein Leben anders sein. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Das bedeutet, für die Juden hieß das, wir sind alle Gottes Kind, wir sind Gottes Kinder, weil wir von Abraham abstammen. Scheißegal, wie wir leben, egal wie wir sündigen, egal ob unser Leben, ja, egal ob unser Herz total dreckig ist oder nicht. Wir stammen ja von Abraham ab, also ist alles super. Selbst wenn ich jetzt in meinem Herzen voller Hass bin. Nee, ich stamme ja von Abraham ab, alles okay. Ja, und wir sind heute genauso. Ich habe mich vor so und so vielen Jahren bei Willem Pals bin ich nach vorne gekommen. Ich bin ein Christ. Ich hasse zwar alle möglichen Leute, ich bin voller Verbitterung, ich weigere mich zu vergeben, aber damals bei Willem Pals bin ich ja nach vorne gekommen und habe mich bekehrt. Das ist genau die gleiche Ausrede. Das ist Blödsinn. Ja? Wenn dein Herz voller Dreck ist und du weigerst dich, der bußewürdige Frucht zu holen, du weigerst dich, dich damit auseinanderzusetzen und du willst nicht gereinigt werden, vergiss es. Deine Buße war wahrscheinlich nie echt. Ja, Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ups. So, ganz klar. Johannes ist ganz klar. Und wir werden gleich sehen, Jesus spricht genau dasselbe. Nur mal so als Schocker voraus. Johannes sagt, wenn ihr keine Frucht bringt, werdet ihr abgehauen. Punkt. So. Und einfach nur hier bei mir ins Wasser springen und euch von mir döpfen zu lassen, bringt es auch nicht, wenn euer Leben nicht wirklich eine... Ja, das ist ein Ritual. Johannes wusste das. Das ist ein Ritual. Und Leute stehen auf solche Rituale. Aber das Ritual rettet uns nicht. Jesus rettet uns. Und dann fragte ihn die Menge und sprach: Was ist denn die richtige Theologie? Nein, das hat die Menge nicht gefragt. Hier steht: Was sollen wir denn tun? Interessanterweise, Johannes könnte jetzt sagen, ja, glaubt an das Lamm Gottes, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen, oder glaubt an das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt zu nehmen. Aber Johannes gibt ihnen eine ganz praktische, ganz konkrete Anweisung, was sie zu tun haben. Und das ist übrigens auch die Art und Weise, wie Jesus Theologie betreibt. Ja? Und sagt dem reichen Jüngling, ja, verkauf doch mal alles, was du hast. Er sagt, wer zwei Hemden hat, gebt dem, der keines hat. Zöllner fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Ihr Kriegsleute, was sollen wir tun? Misshandelt keinen, erhebt keine falsche Anklage, seid zufrieden mit eurem Sold. Ja? Zeigt durch euer Leben, dass da tatsächlich was passiert ist mit euch. Und dass ihr nicht mehr die gleichen seid. Und dann sagt Johannes etwas extrem Wichtiges. Vers 15, da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Okay, er redet von Jesus, und jetzt kommt etwas, was die meisten Christen nicht wahrhaben wollen und nicht glauben und nicht lesen wollen. Er, Jesus, hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Die Wurfschaufel, also einmal müssen wir, hier sind so viele Hier steht einmal, seine Tenne wird er reinigen. Jesus wird seine Tenne, all die Leute, die behaupten, sie gehören zu ihm. Jesus wird irgendwann zu denen kommen. Zu allen Leuten, die sagen, ich bin ein Christ, ich bin doch, ich gehöre zu Jesus. Jesus wird zu diesen Leuten kommen, zu allen Leuten, die in seiner Tenne sind, und wird sie reinigen. Und dann wird er feststellen, dass in seiner Tenne nicht nur Weizen ist, sondern auch Spreu. Haben wir gerade gelesen. Und er wird diese Wurfschaufel nehmen, und das könnt ihr euch so vorstellen, das ist wie so eine primitive Mistgabel. Wahrscheinlich waren die damals eher aus Holz. Und wenn die das Korn gedroschen haben, meistens waren das auf so erhöhten Stellen, wo der Wind gepustet hat, und dann sah das aus, dass das ganze Korn lag da und das war so zerkloppt. Und das sah aus wie ein totales Durcheinander. Ein riesiger Haufen Unordnung. Und dann hat der Bauer mit dieser Wurfschaufel in das Heu so reingestochen und das Ganze hochgeschmissen. Und der Wind hat all die Spreu und all die Hülsen, alles, was wegzupusten war, hat er einfach weggepustet. Und alles, was Gewicht hatte, fiel wieder auf den Boden. Also die ganzen Weizenkörner sind alle wieder auf den Boden gefallen. Und das hat er immer wieder gemacht, bis die Spreu immer weniger wurde. Ja. Bis die Spreu weg war oder weggepustet war. Und Jesus wird das Gleiche machen in seiner Kirche. Jesus wird zu seiner Gemeinde kommen und wird anfangen auszusortieren. Ja. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit Nuss oder Schlingfeuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte Johannes dem Volk die frohe Botschaft oder das Evangelium. Oh, das ist die frohe Botschaft, sagt Johannes, sagt der Heilige Geist hier. Die frohe Botschaft ist, ja, du kannst dem kommenden Zorn entfliehen. Es gibt tatsächlich eine Chance für dich. Aber nicht, indem du einfach irgendein Ritual befolgst oder irgendwas machst, sondern indem du tatsächlich Frucht bringst, indem du Weizen wirst. Und nicht Spreu. Ja. Und Jesus predigt genau das Gleiche. Ja. Jesus predigt, schlagt mal bitte Matthäus auf. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist hier irgendeine komische Stelle, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe und so gewaltsam umbiege, jetzt passt mal auf, was Jesus lehrt. Ja. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 24, ein anderes Gleichnis legte ihn vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher kommt das Unkraut? Er aber sprach zu ihm, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen sammelt in meine Scheune. Okay, Jünger checken das nicht, wenn wir gleich sehen. Jesus erklärt das gleich. Vers 36, 37. Also 36 sagen die Jünger, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut und Acker. Da sagt Jesus, und er antwortet und sprach zu ihnen, der den guten Samen sieht, ist der Sohn des Menschen, Jesus. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse oder Anstöße, Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben. Das heißt, die Leute, die ohne das Gesetz, die so leben, dass sie auf Gottes Gesetz sagen, das ist mir egal, das betrifft mich nicht. Ja. Und alle, die die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Und dort werden und sie werden sie in den Feuerofen werfen und dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Das ist ziemlich deutlich. Ne? Wie gesagt, okay, das wird beides zusammen aufwachsen. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Beides zusammen wächst, Unkraut und Weizen. Das Wort für Weizen Hier ist so eine bestimmte Unkrautsorte, die genau, die ähnlich aussieht wie Weizen, die von der Form ähnlich ist, aber giftig ist. Das ist das Wort, was hier für Unkraut benutzt wird. Ne? Steht zumindest hier bei mir in der Anmerkung. Wenn die sich in der Schlachtübersetzung nicht irgendwo einen Schund geschrieben haben, dann wird das wohl stimmen. Okay, das ist ziemlich deutlich. Ne? Jesus wird irgendwann wird die Prüfung kommen. Okay, dann Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte ihn vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dies ist zwar unter allen Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und es wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen, sein Zweig nisten. Jesus sagt, das Reich Gottes wird irgendwann so riesig sein, dass alle möglichen Vögel sich da einnisten. Und Vögel in der Bibel sind immer negativ gemeint. Außer der Adler. Aber diese Vögel sind negativ gemeint. Im gleichen Kapitel spricht Jesus über diese Vögel, die den Samen wegpicken und sagt, das ist der Teufel, beziehungsweise der Dämon. Ja. So, das Reich Gottes wird irgendwann wird wachsen und irgendwann wird es groß und attraktiv und alle Leute wollen da irgendwie dazugehören und werden sich da einlisten. Dann nächstes Gleichnis. Ein anderes Gleichnis sagt in 33, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis alles durchsäuert war. Und Sauerteig steht immer für etwas Negatives in der ganzen Bibel. Ja. So, das Reich der Himmel wird durchsäuert, das wird vermischt. Da passiert etwas, was nicht gut ist. Und dann, nächstes Beispiel, Vers 47. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. Jesus sagt, das Reich Gottes, ja, das wird voll sein von allen Arten. Und einige werden gut sein, einige werden böse sein. Was passiert mit den Bösen? Die werden weggeworfen, die werden aussortiert. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja Herr. Okay. So Jesus sagt hier 4-mal ungefähr dasselbe. Johannes der Täufer sagt dasselbe. Er sagt im Grunde für die heutige Zeit, die Gemeinde Gottes oder die Kirche oder die Leute, die sich dafür halten, die Christen, es ist total durchmischt. Da sind alle möglichen Leute darunter. Ja? So, wenn ihr glaubt, alle Christen sind wirklich Christen, dann seid ihr verführt. Das ist nicht so. Ich habe mich mit 13 Jahren habe ich mich bekehrt, in Anführungsstrichen. Und ich habe, glaube ich, 10 Jahre später erst gemerkt, dass ich gar nicht wiedergeboren bin. Ja, ich habe auch nicht so gelebt. Mein Leben ist noch schlimmer geworden. Ja, und es gibt viele Leute, die so ein Zeugnis haben. Ja, ich habe mich, was heißt es, ich habe mich bekehrt. Ich habe irgendein Übergabegebet gesprochen, weil ich irgendwie wusste, ich will dem Zorn fliehen, ich habe keinen Bock auf die Hölle. Ich habe eine Übergabe, ich habe gefragt, was muss ich dafür tun, dass ich in die Hölle komme? Ja, du musst dies und jenes Gebet sprechen. Okay, habe ich gemacht, du musst deine Sünden bekennen. Hm, okay, ja, Jesus, tut mir leid, dass ich meine Sünden habe. Okay, jetzt bist du ein Christ. Mhm. Nö, so läuft das nicht. Nein, so läuft das nicht. Wenn wirklich Christus in mir lebt und wenn ich wirklich Buße getan habe von meinen Sünden, dann ändert sich was bei mir. Ändert sich was in meinem Leben. Und wenn sich nichts ändert, dann muss ich gucken, stimmt da irgendwas nicht? Ja. Und keine Ahnung, wenn dir so eine Predigt wie diese Angst macht, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst dir sagen, das ist alles Blödsinn, ich will das nicht hören, lass mich in Ruhe. Jesus liebt mich, ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ich bin noch in Christus, bin Abrahams Kind oder bin Willem Pahls Kind oder bin nach vorne gelaufen, habe mich damals wiedergeboren. Ich spreche doch in Zungen und bla bla bla, habe alle möglichen Erfahrungen mit Gott gemacht. Nein, nein, bei mir ist alles super, lass mich bloß in Ruhe mit dieser blöden Predigt. Okay, kannst du machen. Oder du kannst sagen, Jesus, ich habe wirklich Bock auf Realität und ich habe keinen Bock, irgendwie in einer christlichen Fantasiewelt zu leben und später meine böse Überraschung zu erleben und ich möchte dir wirklich gefallen und ich habe so meine Zweifel und ich möchte dich wirklich finden. Du kannst anfangen, Jesus zu suchen. Und dafür gibt es kein Rezept. Ja. Du kannst aber anfangen, Gott zu suchen und Gott zu fragen. Gott, was ist da alles in meinem Herzen, von dem ich keine Ahnung habe? Und ich glaube, egal wo du stehst, aber wenn du diesen zweiten Weg einschlägst, wirst du es nie bereuen. Du wirst am Ende immer Gott finden. Ob du der größte Heide bist oder ob du der frommste Christ bist oder ob du ein Pharisäer bist, am Ende wirst du Gott finden, wenn du anfängst zu suchen. Wenn du dich darauf einlässt. Und Petrus sagt das sehr deutlich, das Gericht will anfangen im Haus Gottes. Gott wird, und wir kommen der Wiederkunft Jesu näher. Wir sind definitiv näher als Petrus oder Paulus. Definitiv. Und die Bibel ist sehr deutlich. Ja? Ich könnte euch jetzt einen ganzen Haufen Verse aus dem Alten und Neuen Testament geben, die genau das gleiche aussagen wie dieser Vers aus Petrus. Das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Und Petrus sagt übrigens in demselben Vers, in demselben Kapitel da, die Gerechten werden knapp. Die meisten Gerechten werden nur knapp entkommen, wie durchs Feuer gerettet werden. Ja? Und ihr lest euch den Petrusbrief durch, wenn ich es mir nicht glaube. Petrus sagt, das ist für die meisten Leute, die werden so knapp da durchkommen. Das Gericht wird, Gott wird, wenn Jesus wiederkommt, er wird zuerst anfangen, seine Gemeinde zu sortieren. Und er wird bei seiner Gemeinde anfangen, mit der Wurfschaufel rumzustochen und die Spreu daraus zu machen. Ja? Alle Anstöße oder alle Ärgernisse und alle, die Gesetzlosigkeit verüben, die wird Gott aussortieren. Damit müssen wir rechnen. Und wenn wir, ja, man kann jetzt denken, boah, Helmut, du bringst immer solche Predigten, die, keine Ahnung, einen so ein bisschen, die so ein bisschen beunruhigend sind oder sonst was. Ich habe darüber nachgedacht, ja, bringe öfter solche Predigten, aber dann fiel mir ein, wenn das, was in der Bibel steht, auch nur halbwegs wahr ist, was alles in der Endzeit über uns hereinbrechen wird und was alles passieren wird, wenn das auch nur so ansatzweise wirklich so passieren wird, dann haben wir alle ein Problem. Ja, und dann, wenn wir nicht vorbereitet sind, und wenn wir die ganze Zeit nur so denken, ach, ist doch alles super mit uns, ach, eigentlich sind wir ganz coole Christen und Jesus kann echt stolz darauf sein, dass er uns hat. Ja, wir haben da so ein paar Probleme, aber das wird sich schon irgendwie von selbst regeln. So. Ja, ich glaube, wir sind total verführt, wenn wir so leben. So, wenn wir wirklich denken, wir sind total cool. Ja. Es gibt so viele knallharte Verse in der Bibel, die Jesus tatsächlich so gemeint hat, so wie, liebe deine Feinde, richte nicht, ja. Lästere nicht über andere Leute. Pass auf, du sollst ein weiches Herz haben. Du sollst nicht andere Leute verurteilen, du sollst anderen vergeben. Jesus sagt, wenn ihr nicht anderen vergebt, wird der Vater im Himmel uns euch auch nicht vergeben. Man kann sich daraus irgendeine Theologie basteln, sodass der Vers dann doch nicht stimmt. Aber wenn Jesus den tatsächlich so gemeint hat, wie er da steht, dann heißt das, du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du anderen Leuten nicht vergibst. Punkt. Ja? Wenn Jesus sich nicht versprochen hat. Oder der Schreiber sich nicht irgendwie vertan hat. Dann heißt das tatsächlich, wenn ich irgendeinem Menschen nicht vergebe, wird Gott mir meine Sünde auch nicht vergeben. Und wenn Gott meine Sünde auch nicht vergibt, dann habe ich ein Problem. So, das ist Gottes Theologie. Das hat nicht wirklich viel mit Theologie zu tun. Das hat eher viel mehr damit zu tun, wie lebe ich tatsächlich. Wie sieht die Realität aus? Nicht was glaube ich, in welche Kirche gehe ich und so, das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, ist da Frucht in deinem Leben oder nicht? Und wenn keine Frucht ist, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie Panik kriegen oder so. Ich meine, besser du kriegst Panik, als wenn es dir egal ist. Aber du lebst noch und hast Zeit, Gott zu suchen. Und hast Zeit, Gott zu fragen, Gott, warum brennt dieser Busch da in meinem Leben? Ja? Warum ist das so? Ich bin doch eigentlich ein Christ, ich bin getauft, ich bin in der Gemeinde und arbeite mit. Warum? Warum ist all dieses Zeug in meinem Herz? Warum sind all diese perversen Gedanken in meinem Kopf und so? Warum ist das so? So, und das ist der beste Weg, dem kommenden Zorn zu entfliehen. Das ist auch der beste Weg, um mit Jesus eine Freundschaft anzufangen. So, wenn man wirklich anfängt, Jesus zu fragen, Jesus, was willst du denn? So, wie kann ich dir denn gefallen? Was möchtest du denn gerne von mir? Nicht so, was kannst du alles für mich tun? Was ist alles für mich drinnen, wenn ich mich bekehre? Ja. Das ist viel cooler, wirklich. Aber Jesus wird wiederkommen und er wird aussortieren. Und er wird nicht irgendwie so, ach komm, ja, drücken wir was. Die ganze Zeit hast du diese langen Gottesdienste ausgehalten und da gesessen bis zum Schluss und hast doch immer fleißig gespendet. Komm, nehmen wir dich mit. So, dein Herz ist zwar voll Dreck und Unvergebenheit, egal, nehmen wir dich mit. Nee. Wenn dein Herz voller Dreck ist, dann hängst du hier umsonst 4 Stunden oder 3 Stunden rum. Wirklich. Ist so. Ja. Ja. Ich glaube, das war's. In Hebräer steht, dass alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann. Und das fängt an. Ja, in der Endzeit wird das richtig heftig sein und wir erleben, es fängt jetzt schon an, alles fängt zu wackeln. So, die Dinge, die man so, wie man sie so kennt und wie es immer so funktioniert, das funktioniert alles nicht mehr so. Und unter Christen wird das normal, dass die Christen sich hassen und es wird normal, dass die Christen sich alle scheiden lassen und keinen Bock haben, es mit ihrer Frau auszuhalten und alle möglichen anderen Sünden werden normal unter Christen. Ja? Ja, das wird richtig erschüttert werden. Und das wird so weit gehen, ja, das wird immer heftiger werden. Und Gott macht das extra so. Im Hebräerbrief heißt es, weil wir ein unerschütterliches Reich, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. 12, Vers 28. Ja. Und in 27 steht, dass diese Erschütterungen kommen müssen, damit das, was unerschütterlich ist, bleibt. Und Paulus schreibt an die Korinther, wenn Jesus wiederkommt, ja, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Alles, was brennbar ist, Holz, Stroh, das wird alles verbrennen. Und nur das, was wirklich edel ist, Gold, Silber, das wird diesen Test bestehen. Das ist die Prüfung, die letzte Prüfung. Ja, wenn Jesus kommt, das ist die letzte Prüfung. Und Johannes schreibt in seinem Brief, fällt mir gerade ein, dass es eine Möglichkeit gibt, diese letzte Prüfung sich so richtig darauf zu freuen. Es gibt Leute, die freuen sich richtig drauf. Die können das kaum abwarten, dass Jesus wiederkommt. Aber die wissen schon vorher, diese Prüfung bestehe ich mit Leichtigkeit. Die wissen das schon vorher. Die haben vorher schon dieses Zeugnis vom Heiligen Geist. So, meine Werke, die sind nicht auf Stroh gebaut. Meine Werke, all das, was ich für Jesus tue, das hat Hand und Fuß, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Da bin ich nicht in meiner eigenen Ungeduld losgelaufen und habe irgendwas gemacht, was gar keinen Wert hat in Gottes Augen. Es gibt solche Leute. 1. Johannes 3 steht das. 3 oder 2? 3. Ja, 3. Okay. Jesus Das Erste, was du gepredigt hast, ist, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Oh, Entschuldigung. Ich habe einen Vers, Gott erinnert mich, glaube ich, gerade an einen Vers, den ich durchlesen soll. Ich darf noch nicht aufhören. Matthäus, zurück zu Matthäus. Matthäus 21, Vers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte ein Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als er die Zeit der Früchte nahte, und der Weingärtner sucht immer Früchte, übrigens, Jesus sucht nach Früchten, das hat Johannes der Täufer gepredigt, das hat Jesus gepredigt. Als er die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Ja. Wenn mir der Garten gehört, habe ich ein Recht auf die Früchte. Ich stelle Leute an, bezahle sie, gebe ihnen, was sie sich da erarbeiten, was sie verdienen. Und dann möchte ich von meiner Arbeit in die Früchte haben, wenn ich der Weingärtner bin. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor. Die behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, sprach, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu seiner Zeit abliefern werden. Tja, anderes Beispiel. Stellt euch, Jesus sagt, Gott sagt, dass er der König ist. Jesus sagt, dass er ein König aller Könige ist, über ein Reich. Ja? Und in diesem Reich, so ein Reich hat oft sehr viele Provinzen und Je größer das ist, es wird von einer Hauptstadt aus regiert. Und oft ist es so, oder früher war das so, je weiter weg diese Provinzen waren, umso mehr haben die ihr eigenes Ding gemacht. Je weiter weg die wirklich von der Hauptstadt waren, von der zentralen Burg, umso mehr haben die ihr eigenes Ding gemacht. Und oft passiert es dann, dass die Ländereien, die an andere Reiche angrenzten, sehr oft dann abspenstig wurden und zum anderen Reich übergelaufen sind. Und Jesus ist der König von einem Reich, von dem Reich Gottes. Und in diesem Reich, jeder, der in diesem Reich leben möchte, muss sich an die Verfassung dieses Reiches halten. Er muss gemäß den Gesetzen dieses Reiches leben. Und die Gesetze dieses Reiches, die erklärt Jesus in der Bergpredigt. Liebe deine Feinde zum Beispiel. Ja. Und ein reines Herz haben und sanftmütig sein und friedfertig sein und so weiter. So, und stellt euch vor, jetzt gibt es eine Provinz in diesem Reich, die sagt, das ist alles blöd, ich hab keinen Bock da drauf, ich habe keinen Bock, so zu leben nach diesen Gesetzen des Königs. Okay, die sagen das, die leben vielleicht ein, zwei Jahre so, aber irgendwann wird der König kommen und er wird von den Statthaltern oder von den Leuten, die in der Verantwortung sind, Rechenschaft fordern. Warum macht ihr hier sowas? Es ist genau das Gleiche wie mit diesem Weingarten. Irgendwann wird Gott kommen und tatsächlich nach Frucht suchen. Ja? Gott wird tatsächlich, und viele Christen denken, nö, Gott wird nie Rechenschaft von mir fordern, niemals. Ich kann leben, wie ich will. Ich bin allein aus Gnade gerettet, solange ich das glaube, ist alles super. Niemals, so steht nicht in der Bibel, Leute. In der Bibel steht, dass Gott kostbare Frucht sucht. Dass Gott von den Bürgern seines Reiches tatsächlich wirklich so verlangt, dass sie so leben, wie es sich für sein Reich gebührt. Und alle, die Gesetzlosigkeit verüben, werden ausgeschmissen. Ja. Und wenn wir Jesus töten, oder wenn wir seine Boten, die er uns schickt, und die sagen, hey, Leute, Gott verlangt, es wird der Tag kommen, da verlangt Gott von euch Rechenschaft. Wenn uns das egal ist, dann haben wir wirklich ein Problem. Okay, das war der letzte Vers, der vorletzte Vers. Der letzte steht in Jakobus. Und dann habe ich in Jakobus 5, Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Erscheinung des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Erscheinen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, oder beschwert euch nicht übereinander, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. So, bei Gott kommt es auf das Ende an. Und wenn Gott jetzt wiederkommen würde, dann wäre das jetzt so dein Ende. Und dann, du weißt ja selber, wie du jetzt gerade bist vor Gott. Ist dein Ende, wenn das jetzt, wie du jetzt bist, wie dein Herz jetzt ist, wie dein Leben jetzt ist, wenn das das Ende wäre, ist das ein gutes Ende oder ist das ein schlechtes Ende? Das kannst du dir selber beantworten. Und wir werden gleich den Heiligen Geist bitten, dass er dir das zeigen wird, falls du nicht im Klaren darüber bist. Ja. Aber wenn jetzt das Ende wäre, aber jetzt ist noch nicht das Ende. Und der Herr ist voller Erbarmen und voller Mitleid. Und er wartet. Warum wartet er? Damit er nicht, ja, damit vielleicht noch doch eine gute Frucht entsteht. Und ob diese gute Frucht entsteht, hängt auch von unserer Reaktion darauf ab. Ja. Und Gott wartet, deswegen wartet Gott. Und deswegen ist er noch nicht da. Und das ist gut, dass er noch wartet. Petrus sagt das auch. Ist der Herr nicht, seine Wiederkunft verzögert sich nicht, sondern er ist geduldig, damit viele Leute noch Buße tun können. Ja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du uns wirklich zum einen wirklich deutlich machst, dass es auf das Ende ankommt. Dass es nicht darauf ankommt, wie wir gestartet sind oder wie die meiste Zeit war, sondern wie das Ende sein wird. Bitte schreibe uns das aufs Herz. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jedem klar machst, wie sein Ende wäre, wenn du jetzt wiederkommen würdest. Bitte zeige uns, wie viel echte Frucht ist in unserem Herzen gewachsen aus deinem Samen, den du gesät hast. und wie viel Unkraut ist in unserem Herzen aufgewachsen. Zeig uns doch bitte all das Unkraut. Erinnere uns bitte an jede Person, die wir, wo wir uns weigern, sie zu vergeben. Und zeige uns jetzt, erinnere uns an jede Person, die wir hassen, die wir nicht lieben. Vater im Himmel, danke, dass du voller Mitleid und voller Barmherzigkeit bist. Danke, dass es deine Barmherzigkeit ist, die uns zur Buße leitet. Danke, dass es deine Sanftmut ist, die uns groß macht und die uns erhebt. Danke, dass du geduldig und gnädig bist. Und wenn wir bis jetzt in irgendeinem christlichen Fantasieland gelebt haben, in irgendeiner Traumwelt, wo wir gedacht haben, der König, dem ist es tatsächlich egal, wie seine Leute sich benehmen, und dem Weingärtner ist es tatsächlich egal, ob sein Weingarten Frucht bringt oder nicht, dann vergib uns das und hilf uns da rauszukommen. Hilf uns da rauszukommen. Und hilf uns, all unsere klugen Ausreden, so wie die Pharisäer oder die Juden gesagt haben, dass sie Abrahams Kinder sind, hilf uns, all diese blöden Ausreden beiseite zu schaffen, mit denen der Teufel es immer wieder schafft, uns in eine falsche Sicherheit zu biegen. Jesus, wir wollen zu denen gehören, die deine Erscheinung lieb haben, die deine Wiederkunft und die auf deine Ankunft, die richtig sich darauf freuen, weil sie wissen, dass ihre Werke in Gott getan sind. Und du sagst, wer ans Licht kommt, oder du sagst, dass die Leute nicht ans Licht kommen wollen und dass das das Schlimmste ist, was jemand machen kann. Weil im Licht, in deinem Licht werden alle unsere Werke aufgedeckt. Jesus, ich bitte dich, dass du deine Lampe anschaltest und in unser Herzen jetzt leuchtest und aufdeckst. Und dass du uns zu solchen Leuten machst, die sich wirklich darauf freuen und auch danach sehnen, dass du wiederkommst. Und die völlig ohne Furcht vor dir stehen können, weil sie wissen, dass alle ihre Werke in Gott getan sind. Jesus, zeige uns, wo wir unsere Erwählung festmachen können, wo wir unsere Erwählung wirklich ergreifen können. Und zeige uns, wie wir treu sein können. Und wenn wir im Schmelzofen des Elends stecken oder irgendwo in der letzten Seite der Wüste, so hilf uns, die Situation in deinen Augen zu sehen. Zeig uns, was du von uns erwartest. Du bist barmherzig, voller Mitleid und barmherzig. Danke, Jesus. Danke, dass es nicht zu spät ist. Danke, dass du nicht willst, dass irgendjemand verloren geht.